Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix, unsere Wackelprobe ist abgeschlossen.
Ja, hier stehen immer noch so viele Flaschen. Das ist ja so ein Weinkellerumzug, ist echt komplexer als man denkt. Vor allem, wenn man gleichzeitig alles mit Inventur und Aufnahme in eine Software-Datenbank verbindet, dann wird's Arbeit.
Es steht viel hier rum. Aber ja, es ist auch ein bisschen inspirierend.
Ja, schöne Sachen stehen hier auch rum. Das freut mich auch. Sollen wir loswürfeln?
Wir würfeln. Na, fünf.
Eine vier. Du darfst anfangen.
Ich fange an. Ich öffne die Flasche schon mal hier im Kavo. Ich versuche es leise zu machen, ich bin ja Profi. Es wird nämlich für Felix Schaumwein geben. Und zwar Schaumwein aus Sussex, England. Mal gucken, ob ihr schon eine Ahnung habt, welcher guter Schaumwein aus Sussex, England kommt. Es wird ein Nye Timber Blanc de Blanc 2016. Mal schauen, wie Felix den so findet. Ich habe ihn selber auch noch nicht gekostet. Ich bin auch gespannt. Das hat das Wein gut zur Verfügung gestellt. Ich habe angefragt, ich wollte das mal, weil ich den klassischen schon getrunken habe und der hat mich beeindruckt. Und dann dachte ich mir, probieren wir mal den Blanc de Blanc. Mal schauen. Cheers.
Cheers. Cowboy-Schluck. Es riecht nach Bubbles.
Ja.
Könnte daran liegen, dass es Bubbles sind.
Ja. So sieht's aus. Ich muss mich verbessern. Ich habe in der letzten Folge gesagt, Andy Durst hat nur Portugieser gemacht. Das stimmt aber nicht. Er war sich zu der Zeit nur noch nicht sicher, was er noch so abfüllen wird. Es gibt auf jeden Fall dieses Jahr Riesling und einen Silvaner. Und sein Dorf.
Hast du Quatsch erzählt?
Ja, habe ich ein bisschen Quatsch erzählt. So vielleicht habe ich ihn da falsch verstanden. Gut. Manchmal sollte man einfach vorher noch mal anrufen. Ich telefoniere ja regelmäßig mit ihm. Ich weiß auch nicht, warum ich vorher noch mal angerufen habe. Naja, weil wurscht.
Er hat ein bisschen Aufmerksamkeit und vielleicht haben ein paar Leute noch was gekauft, um ihn zu motivieren. Vielleicht war es ein Missverständnis zum Guten.
So denke ich das auch. Mir hat eure letzte Folge total gut gefallen. Ich fand dieses Wohlfühlen im Deal ist so was Gutes. Der Wein, den ich heute mitgebracht habe, hat auch im entfernten Sinne was damit zu tun. Das erkläre ich später. Ich habe mich ja wohl im Deal gefühlt, gar nicht so sehr bei diesem kaufe 5, krieg 3 dazu oder so und so viel fehlt noch bis man keine Versandkosten bezahlt, sondern eher am Anfang meiner Weinleidenschaft auch in diesem, man kriegt über den Online-Händler einen Gutschein, aber erst ab Warenwert so und so.
Ja.
Und dann gehst du durch den Katalog und hast so 2, 3 Sachen, die dich eh interessiert haben und nimmst das mit. Und dann fehlt aber noch was zum Grundwarenwert. Mhm. Und dann kauft man auch irgendein Quatsch.
Ja.
Machst du das auch auf und denkst so, warum habe ich diesen Barolo gekauft? Warum? Was hat mich geritten? Und dann fällt einem ein, ach, es war das Wohlfühlen im Deal. Und man dachte sich, ach, ein Barolo, das kann bestimmt gar nicht schaden. Und dann hat man für 30 Euro irgendeinen Barolo damit reingeballert und hat den gesamten Gutscheinwert, der da drin war,
Eigentlich ruiniert. Ja, das ist furchtbar.
Weil ich gerade hier rechts den Burgberg von Kruger Rumpf sehe. Das war auch so Weine, die ich viel dann über so einen Gutschein bei einem Online-Händler gekauft habe, weil ich das gut fand. Und dann wollte ich dann, ich weiß nicht, bei mir ist das so, ich will dann halt auch nicht 5 Flaschen Burgberg Kruger Rumpf kaufen, dann nimmst du halt noch irgendwas anderes dazu.
Das ist ein Wein, den ich tatsächlich gekauft habe. Im Gourmillot habe ich ihm, glaube ich, 96 Punkte gegeben. Ich habe ihn jetzt getrunken, man kann ihm auch 100 geben. Ist der 17er. Das ist ein unglaublicher Wein, der alles eingelöst hat. Ich habe zum Glück noch, ich glaube, 3 Flaschen davon. Das müssen wir mal zusammen trinken. Das ist sowas von gut. Burgberg 17 von Kruger Rumpf. Den fand ich phänomenal.
Cool, da freue ich mich. Ich mag Burgberg von Kruger Rumpf eh gerne. Es ist ein schönes GG. Mhm. Also, Wohlfühlen im Deal. Man würde lügen, wenn man nicht öfter da mal reingefallen ist. Richtig gute Folge. Später erzähle ich mal, was das mit diesem Wein noch zu tun hat. Dann waren wir auf der Völd, wir zwei beide. Ich war ein bisschen früher da, habe ein bisschen mehr probiert. aber...
Also zur Erklärung, Weinmesse für ungarische, slowenische, slowakische...
Ich habe mich da sehr drauf gefreut, weil ich es cool finde, solche Messen zu besuchen, weil du dir über ein Spezialthema in 2-3 Stunden einen richtig guten Überblick machen kannst. Und danach kannst du einfach dir eine Meinung bilden. Und das geht meiner Meinung nach nicht, wenn du mal durch Zufall in Verkostung XY mal einen tschechischen Wein drin hast oder du mal dich im Deal wohlgefühlt hast und einen Wein aus der Slowakei mit reingepackt hast, weil du drüber gelesen hast. Auf so einer sehr spezialisierten Messe kriegt man da wirklich einen guten Überblick. Habe ich mich sehr drüber gefreut. War ein schöner Ort auch.
Toll.
Diese Sky, wie heißt das da?
Private Roof Club.
Genau.
In diesem Speicher an der Spree, an der Warschauer Brücke.
Warschauer Brücke.
Fantastischer Ausblick.
Ganz toll. Wirklich ganz nette Location da. Es war viel Ungarn. Und ich muss sagen, in Ungarn habe ich mich auch am wohlsten gefühlt. Da habe ich viele Weine probiert, die ich schön fand.
Ungarn ist ein fantastisches, in meinen Augen, in vielerlei Hinsicht führendes Weinland Europas. Sie haben sich nicht kolonialisieren lassen. Sie sind dem Imperialismus aus dem Weg gegangen nach der Wende. Sie haben nur ganz bisschen Cabernet Sauvignon gepflanzt. Sie haben eine Weile gebraucht. Sie haben sich das in Ruhe angeguckt und dann haben sie einen eigenen Stil entwickelt mit ihren heimischen Rebsorten. Und da sind einige Weine dabei rausgekommen, die wirklich atemberaubend gut sind. Anderes, aber sie sind häufig rustikal und ich liebe rustikal. Und es gibt ganz wenige, die versuchen, internationale Spitzenweine zu machen. Das geht auch meistens schief. Ganz tolle Herkunft.
Absolut. Bin ich bei dir und finde das eine sehr gute Zusammenfassung. Gerade so im Vermint-Bereich und so, was ich da getrunken habe, waren viele Sachen dabei, wo ich dachte, boah, er ist total schön, es ist eigenständig. Das ist nicht so vergleichbar mit, na, vergleichbar ist falsch, aber es stößt nicht ins gleiche Horn. So, ne? Es hat eine Herkunft, es hat eine Idee, es hat eine Geschichte und es macht total viel Spaß und es ist auch bezahlbar.
Sehr.
Da möchte ich den Bogen nämlich schlagen dann zu Weinen aus Tschechien, der Slowakei und auch Slowenien, die ich da probiert habe, die teilweise auch sehr rustikal waren.
Ja.
Teilweise auch sehr natural und dann teuer, 40 Euro Endverbraucher, wo ich dachte, boah, also das ist eine harte Kombination. Du hast das gut zusammengefasst auf der Messe, es liegt auch daran, dass das über die Importeure natürlich ein bisschen schwieriger ist. Die sind teilweise sehr klein, das sind kleine Mengen, das spielt natürlich beim Preis eine große Rolle. Da fand ich es ein bisschen herausfordernder, Weine für mich zu finden, wo ich sage, okay, das finde ich wirklich richtig gut.
Das war teilweise so schwierig, dass wir die Verkostung einmal sogar abgebrochen haben.
Ja.
Das war dann aber auch kein reiner Wein mehr, der hatte seine Weine dann aromatisiert und dann war der, glaube ich, auch völlig verstrahlt, weil er uns irgendwie erzählte, dass er irgendeine Kräutergeschichte beifügte, weil die das gleiche machen würde wie Schwefel, wo ich sage, ja, bestimmt, deswegen macht das auch der Rest der Welt. Und dann in einem Wein hatte er, was für eine Frucht noch mit drin? Feigen. Er noch mit drin. Zur Schaptalisation hatte der
Feigen reingetan.
Überreife Feigen mit in die Presse getan. Das hat mit Wein nur so mittelmäßig viel zu tun. Ich habe zu dir gesagt, das klingt jetzt über den digitalen Äther, klingt das sehr zynisch. Es ist gar nicht so zynisch gemeint. Das sind teilweise Leute, die machen Weine, wie früher zu Hause der Hauswein gemacht wurde. Rumänien, also teilweise in Ungarn auch, aber Rumänien. Und Tschechien und Co., das wurde nie kommerzialisiert. Das war verfügbarer und billiger als Bier, also in Zeiten des Sozialismus. Und da hat jeder seinen Hauswein irgendwie zusammengerührt. Und jetzt wundern die sich, dass sie dafür Geld kriegen. Und zwar dann vielleicht auch 40 Euro pro Flasche. Teilweise schmeckte das so, wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise wie ich ganz selten auch mal selber trinken durfte. Und da ist Ungarn meilenweit von.
Das fand ich auch krass. Also da gab es schon ein großes Gap in der Masse auch der tollen Weine, die es im Ungarn-Bereich gab, gegenüber den anderen. Aber ich bin total glücklich, da viel verkostet zu haben, weil jetzt habe ich eine Meinung. Jetzt kann ich da so einen Haken hintermachen und sagen, okay, jetzt habe ich mal 5 Weingüter aus Tschechien probiert und weiß, okay, schwierig.
Ja, ich habe den tschechischen Berliner probiert, den fand ich ganz gut. Das war, glaube ich, aber auch so ein etwas konventionellerer Erzeuger. Das hier waren jetzt alles ganz kleine Erzeuger. Ich finde es immer interessant, man betritt so eine ganz eigene Aromenwelt.
Ja.
Man kann sich darauf einlassen oder man kann das sein lassen. Und wenn man sich darauf einlässt, und das machen wir grundsätzlich, dann kann man auch was entdecken. Man sollte vielleicht nicht am Vorabend bei Anja auf dem Geburtstag eine Magnum Weißer Marmor getrunken haben. Das könnte unter Umständen dazu führen, dass man sich nicht mehr ganz so vorurteilsfrei darauf einlassen kann. Und eine Magnum 2011 Felsenberg Felsentürmchen, die erstaunlich gut war von...
Richtig gut.
Von Dönhoff. Und was hatten wir noch? Eine Magnum 2007er.
Frühlingsplätzchen.
Frühlingsplätzchen von Schönleber.
Auch sehr gut.
Das waren sehr klare und gelungene Weine, die trotz Reife und teilweise auch schwierigen Bedingungen 2011 so eine urwüchsige Kraft hatten. Das war dann schwierig.
Mein Favorite aus Ungarn werde ich hier nicht nennen, weil vielleicht kriegt Felix den ja noch mal ins Glas. Auch wenn es sich jetzt so ein bisschen angehört hätte, als würden wir keine Werbung für die Veranstaltung machen, ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu machen.
Großartig.
Um sich einen Überblick zu verschaffen, eine Meinung bilden zu können, war das ganz großartig. Es war schön aufgeteilt, tolle Verkostung. Es war auch nicht überlaufen, das heißt, man konnte ganz in Ruhe seine Sachen verkosten. Ich weiß nicht, wie es später war. Also als
ja, und bei den Ungarn sind ja auch wirklich einige richtige Granaten dabei.
Auf also jeden Fall.
Das sind jetzt keine Hobbywinzer aus
Ungarn. Nee.
Das sind halt, bei den Tschechen hast du ein bisschen den Eindruck, oder vor allem bei den Slowaken hattest du so ein bisschen den Eindruck, das sind Hobbywinzer, Nebenerwerbswinzer.
Jetzt machen wir einen Schwenk nach Deutschland. Wir müssen die Geschichte, die ich jetzt anfange, auf zwei Folgen aufteilen. Ich habe dich darüber schon informiert, weil ich mit meiner Recherche ein bisschen feststecke. Was auch daran liegt, dass ich jetzt in der letzten ein, zwei Wochen habe ich nicht so viel Zeit dafür. Und es ist auch nicht so einfach, an die Daten zu kommen. Ich wollte mal wissen, wie viele Flaschen trockenes GG werden in Deutschland eigentlich so produziert. Und das ist total schwer. Das ist richtig schwer.
Hast du den VDP mal gefragt?
Hab den VDP gefragt, habe auch nochmal nachgefragt. Mhm. Die sind da sehr zurückhaltend. Die veröffentlichen die Zahlen, die sie sowieso veröffentlichen. Also von den 1713, irgendwas Hektar, die VDP-Betriebe haben, sind 5600 große Lage zertifiziert.
5600 Hektar?
Ja, 5600 Hektar.
5,6% der deutschen Rebfläche sind als große Lage qualifiziert, das erscheint mir aber.
Also das, was sie mir als Mail zurückgeschickt haben.
Wow, okay.
Und darüber kann ich mich aber natürlich nicht annähern.
Es gibt ja die süßen großen Lagen.
Genau, erstens süße große Lagen, ne? Dann hast du in den zertifizierten Lagen Junganlagen, die gehen noch nicht ins große Gewächs. Du hast Weine, die du über dem großen Gewächs angesiedelt hast, in die Parzellen gehen. Du hast da Teile drin, die sowieso nie in die großen Gewächse gehen, weil sie aus mikroklimatischen Bedingungen nicht so das Traummaterial liefern. Das geht dann in Ortswein oder was weiß ich. Darüber kommen wir nicht weiter.
Hm? Kein bisschen, nee.
Kein bisschen.
Vor 5 Jahren oder so, was haben sie mir gesagt, wenn man 2 Millionen Flaschen groß gewechselt.
Das hat genau. Und ich habe
mal gesagt.
Eine Zahl haben sie veröffentlicht vor Wiesbaden. Und das sind 0,16% der Weingesamtmenge.
Der VDP-Betriebe oder?
Nein, insgesamt in Deutschland. 0,16% der Gesamtproduktionsmenge in Deutschland waren große Gewächse, ungefähr. Und das wären für 2024, hat Deutschland 7,75 Millionen Hektoliter Wein produziert.
Also jetzt haben wir 775 Millionen Liter und davon
0,16%, das wären in Flaschen umgerechnet 1.653.000
okay.
Noch was. So,
also, das wäre ja deutlich zurückgegangen.
Dann. Das wäre deutlich zurückgegangen. Da hätte man so eine ungefähre Zahl, wie man sich annähern kann. Also es war so sehr ausweichend, sage ich mal.
Ja, aber wir haben die 2 Millionen ja schon vor 5 Jahren gerissen oder vor 6. Das könnte ich jetzt mal bei mir im Blog nachgucken. Als ich das geschrieben habe, kam die Zahl vom VDP.
Genau, also da wäre es ein Rückgang. Es ist aber auch insgesamt 2024 9,8% weniger Wein abgefüllt worden als 2023.
Ja, also ich habe immer so dieses so wirklich Pi mal Daumen. Wir machen ja 1,9 Milliarden Liter und die Hälfte davon im Inland. Das wären fast 1 Milliarde Liter. So, ja. 775 Millionen ist deutlich weniger als 1 Milliarde. Ja. Also da hat es auf jeden Fall schon mal gerappelt.
Geht's runter. Ich habe auch VDP-Betriebe selber angeschrieben. So, einfach mal so. Hab gesagt, wie viele Flaschen GG macht ihr? Allein schon aus dem Interessensgedanke, wer antwortet mir überhaupt und wie? Es haben sehr wenige geantwortet.
Ja.
Sehr, sehr, sehr wenige. Philipp Wittmann hat persönlich ziemlich direkt geantwortet. Hat gesagt, ja, will er jetzt nicht so genau sagen. Irgendwas über 20.000.
Nur? Okay.
So. Richtig detailliert geantwortet hat Volker Knipser. Total nett. Auf die Flasche genau. Der sagt, in 2024 haben wir weiß gefüllt, 11.054 Flaschen, Riesling zwei Lagen und Weißer Burgunder eine Lage. Rot ist bei denen ja auch tatsächlich ein bisschen schwieriger zu beziffern, weil die ja ihre Fässer teilweise ab- und aufstufen. Also es kann schon sein, dass du ein 24er Fass hast, wo die 2026 entscheiden, das geht in den blauen Spätburgunder. Oder sie entscheiden, das geht in den Reserve de Patron. Weil gutes Fass oder halt hat sich nicht so entwickelt, wollen wir nicht. 2023 haben sie 18.044 Flaschen Pinot GG gefüllt.
Sie sind einer der großen Stars des Pinot. Sie haben mit dem Kirschgarten eine der bedeutendsten Lagen. Wir haben da schon oft drüber gesprochen. 2003er Kirschgarten hat den deutschen Spätburgunder weiter befördert als das allermeiste, was viele andere gemacht haben mit diesem Concours Mondial Brüssel Gewinner und so weiter. Also, und da haben sie, glaube ich, ein paar Hektar und da füllen sie, und das kostet ja auch immer noch nicht besonders viel. Deswegen muss man das immer im Verhältnis sehen. Steinbuckel und so ist mal gut, mal nicht so gut, aber der Kirschgarten ist natürlich eine Wahnsinnsbank und das ist für mich sowas wie das rote Äquivalent zu Weils-Greffenberg. Ja, der macht auch 40.000 Flaschen und das ist immer gut. Also es geht. 40.000 Flaschen ist dann noch nicht. Ich meine, gucken wir uns im Burgund um, da gibt es ja auch zwei, drei Monopollagen, die 3-4 Hektar groß sind oder ein bisschen mehr. Und dann gibt es auch ein paar mehr Flaschen. Und das kostet dann 800 Euro. Also insofern bin ich da jetzt noch nicht schockiert.
Nein, nein, gar nicht. Und dann wird es aber auch schon dünn an Weingütern, die sich überhaupt gemeldet haben. Warum ist das wohl so, Felix? Was glaubst du? Warum will man da nicht so, noch nicht mal vage?
Ich glaube, weil viele Weingüter Angst vor ihren Kunden haben an der Stelle. Weil die Leute glauben, wenn sie 40 Euro ausgeben, dann kriegen sie was wahnsinnig Exklusives. Also wir haben nicht viele GGs in Deutschland, die über 10.000 Flaschen machen, weil es gibt so ein, zwei Prämierungen, die sind nur offen für Weine, die 10.000 Flaschen machen. Und dann nimmt dann teil Wittmann mit dem Moorstand, Künstler mit der Hölle, Weil mit dem Grevenberg und gibt es so zwei, drei andere. Die allermeisten sind, glaube ich, darum besorgt, dass ihre Exklusivität flöten geht. Dabei ist das doch ganz normal. Ey. 30.000 Flaschen von einem Wein ist doch nicht viel. Weil es ist nett, mit Weil über sowas zu sprechen, macht immer Spaß, weil er sagt, hey, je mehr Fässer ich habe, desto mehr kann ich abstufen. Ja. Und dann gibt es halt Jahre, in denen gibt es nicht viel abzustufen. Da muss man auch mal ehrlich sein. Da hat die Lesemannschaft gut gearbeitet, die Natur hat es gut gemeint und dann machst du halt, juhu, 45.000 Flaschen. Genau so soll es doch auch sein.
Mich hat die Frage ein bisschen umgetrieben aus diesem Krisengedanken heraus. Ne? Und dann dachte ich mir, naja, der deutsche Wein und das GG als Flagship, ne, das es ja auch sein soll, hat es manchmal ein bisschen schwer, weil es so unverständlich ist, meiner Meinung nach. Ja? Es ist intransparent, wir haben da schon viel drüber geredet. Die Bindung an die Lage, die teilweise sehr groß ist und dann passiert genau das. Dann ist es eine Riesenlage und ein Teil davon geht ins GG und die anderen gehen irgendwo anders hin. Wir haben ein System in der Klassifikation aus einem kleinen Anbaugebiet in Frankreich auf ein gesamtes Weinanbauland drüber gezogen. Mit einer größeren Menge. Und manchmal frage ich mich schon, ob das eigentlich wirklich so eine gute Idee war.
Ach naja, aber das sehe ich jetzt nicht so dramatisch, weil du hast da zwar dieses eine kleine Anbaugebiet in Frankreich, so klein ist das Burgund ja auch nicht.
Ja, gut.
Aber das Prinzip wird ja durchaus auch in anderen Ländern angewandt. Und du hast in Spanien, kannst jetzt sagen, Rioja und Priorat und so haben das jetzt eingeführt, alle separat, aber wenn du sie zusammenlegst, bist du deutlich mehr als in Deutschland, was die Rebfläche angeht. Also die Idee ist, glaube ich, immer noch eine richtige und eine gute. Die Mischung mit den Süßweinen macht es ein bisschen schwieriger, aber es ist ja nur beim Riesling der Fall, aber die Zahl ist zu viel.
Was sagst du zum Wein?
Aber ganz kurz, wir werden das noch weiter verfolgen. Wir werden da jetzt mal bei der Pressestelle nochmal anfragen beim VDP, das wollen wir noch ein bisschen genauer wissen.
Wir wollen noch
was
mal ein paar genaueres.
Was sage ich zum Wein? Ich sage zum Wein, dass ich Durst habe, merke ich gerade, und dass der dazu sehr gut passt.
Rauschen noch.
Ich habe mich sehr zurückgehalten, aber ich trinke ihn jetzt aus.
Ja.
Und dann nehme ich auch noch einen kleinen Schluck.
Ja. Ich nehme auch einen kleinen. So.
Dankeschön. Ja, also, um mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen, ich habe Jahrgangswechsel bei den phänomenalen Weinen von Bodegas Pascal aus Ribera del Duero und deswegen eben gerade noch mal ein bisschen probiert den 18er Reserva und 24er Roble. Und das heißt, ich hatte Tannin im Speichel, im Zweifelsfall, als ich das zuerst probiert habe, weil wir nicht lang geschnackt haben, du warst spät dran, wir haben schnell direkt angefangen. Das hat geschäumt wie Tier, war ich erstmal nicht sicher, ob das grobe Perlage ist oder vielleicht noch Resttannin. Ich möchte jetzt sagen, es ist eine etwas gröbere Perlage. Also das ist schon, also jetzt ist da garantiert kein Tannin mehr in einer halben Stunde. Es ist eine etwas gröbere Perlage. Es ist ein Wein, den ich ohne Wenn oder Aber lecker fand, direkt vom Anfang an. Also wir haben einen Schaumwein, das hatten wir direkt gesagt. Das ist ein Schaumwein. Das ist ein Wein, der auf der warmen Fruchtseite sich bewegt. Das heißt, wir haben hier keine Zitrusnoten und sonst was. Das ist wirklich so ein bisschen Bratapfel, das ist bei Schaumwein ja wirklich sehr häufig der Fall. Das hat natürlich auch mit dem Hefelager zu tun. Wir haben dazu aber auch so eine reife Pflaume, würde ich sagen, reife gelbe Pflaume. Ne? Und so diverse, sehr reife Obsteindrücke. Und er ist auch stark auf der Fruchtseite. Die Hefeseite ist interessanterweise für mich eher Graubrot als Brioche. Ja. Auch da ist er so ein bisschen, und das, ich finde das gut. Also das ist, aber das ist sehr rustikal im Vergleich zu vielem anderen, was wir sonst trinken. Was aber nicht bedeutet, dass er nicht über eine schicke Säure verfügen würde, die das alles ordentlich einnordet. Das ist jetzt nicht so, dass du denkst, da hat einer einen Soda-Stream auf den Weißwein angewendet. Das hat schon auch diese Schaumweinanmutung mit dieser Knackigkeit und der Frische. Das ist schön, diese würzige Art ist eben nicht zu malzig und überbordend, sodass du denkst, oh, das ist jetzt schon 100 Jahre gereift und das wird jetzt nur noch lecker oder so. Das ist angenehm trocken, möchte trotzdem behaupten, dass es nicht Zero-Dosage ist. Ich glaube, dass das Dosage hat.
Ja.
Und es ist harmonisch, aber ein bisschen rustikal. Rustikal mochte ich heute, gib mir Tiernamen. Ich hatte Durst. Also wirklich gut gelungen. Was ist das? Das ist ein Schaumwein mit einem Grundweinausbau, der, glaube ich, nicht, der war nicht im Februar-Tirage. Das ist nicht in 0,6 durch und dann bitte frische, 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 sondern ich glaube, dass irgendwas im Grundwein gemacht wurde. Das ist vielleicht im großen Holz ausgebaut oder so. Ich glaube, dass das durfte ein bisschen irgendwas machen. Ich glaube nicht, dass wir den klassischen Champagner-Mix haben. Ich glaube, dass wir rebsortentechnisch irgendwas anderes mit dabei haben. Und ich glaube deswegen nicht, dass wir in der Champagne sind, sondern ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Schaumwein aus Deutschland haben. Aber wenn das jetzt Österreich ist, ja, also wie soll ich das unterscheiden? Keine Ahnung. Ich glaube, dass wir 3 Jahre Hefelager schon haben. Wir sind nicht schnell durchgejuckelt, sondern ich glaube so 3 bis 4 Jahre Hefelager. Das würde dann für einen Jahrgangswein stehen. Aber welcher Jahrgang, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann bin ich auch am Ende.
Okay. Ich hol's mal.
Ja.
Ich mag's auch gerne. Den kannte ich selber noch nicht. Ich habe die Idee durch einen anderen Wein, wo ich mich ein bisschen in einem Deal wohlgefühlt habe. Und dann habe ich angefragt und die haben mir den geschickt. Deswegen.
Ah ja.
Wir sind mal in Sussex.
England.
Schön. Und das ist der Nightimber Blanc de Blanc 2016.
Nightimber, okay. Das ist natürlich dann sehr schick, dass wir das mal haben.
Fand ich auch.
Ja. Das wird allerdings sehr, sehr oft für Champagner gehalten. Ich frage mich gerade, warum.
Aber ich, beim Blanc de Blanc weiß ich das nicht.
Vielleicht Nightimber generell.
Generell, ne?
Ist ja eigentlich das Einzige, was du flächendeckend verfügbar hast in Deutschland,
ja,
an englischem Sparkling.
aus welchen Gründen auch immer, habe ich da lange einen Bogen drum gemacht. Weil in meinem Kopf hatte sich...
Vielleicht, weil die Basis 50 Euro kostet?
Möglich. Und weil sich so Vorurteile in meinem Kopf festgesetzt hatten, dass das in der Dosage ein bisschen zu hoch wäre und so. Und dann habe ich mich im Deal wohlgefühlt, mhm, in London am Flughafen. Ah. Durch den Brexit und durch eine Aktion vielleicht auch, gab es die Basis dort im Duty Free, nämlich für 32 Euro oder so. Mhm. Und dann dachte ich mir, ach, in dem Deal fühle ich mich wohl. Das musst du mal mitnehmen, um dein Vorurteil mal zu überprüfen. Und dann habe ich das mit Caro, meiner Frau, irgendwann mal auf einen Sonntagnachmittag aufgemacht. Das war total gut. Ich mochte das richtig gerne,
die Basis. Das wird sehr gefeiert.
Die Basis war wirklich, und dann dachte ich mir, ist wirklich richtig toll. Und dann habe ich die angeschrieben und habe gefragt, ey, schick doch mal was für einen Podcast. Hatten wir noch nie. Probieren wir mal. Und dann haben sie den Blanc de Blanc geschickt.
Der wahrscheinlich ziemlich viel Geld kostet, oder?
70 Euro.
Ja.
68, 69.
Ich möchte hier gar nicht zurückrudern und so tun, so nach dem Motto, jetzt ist aufgedeckt. Ich finde das total spannend. Also, ja, weil ich ja jetzt weiß, was es ist. Die machen sich ja, glaube ich, immer noch nicht die Taschen voll. Also das ist auch immer noch im zum Investment-Mode. Sehr spannend. Habe ich auch noch nicht gehabt. Ich war auf der Probein mal an so einem English Sparkling Stand und Tasting und so weiter und habe da festgestellt, dass die wirklich gute Sachen machen. Das meiste ist halt nicht verfügbar. Naja, Timber, das ist dann, da sind wir wieder bei Weil. Das ist, wo ich so sage, so, wenn ich in Deutschland sitze, muss ich keinen Gutsriesling von Wilhelm Weil trinken, weil ich habe so viele tolle Alternativen. Wenn ich eigentlich in Singapur bin und möchte mal einen gescheiten, nicht so teuren Riesling, dann ist der super. Und das ist, glaube ich, hier genau das Gleiche. Du kannst dir einen Wolf abtelefonieren, um irgendwas Gescheites aus England irgendwie ranzukriegen, oder du kaufst Naya Timber. Und das ist dann schon aller Ehren wert.
Auf jeden Fall.
Heute gibt es mal wieder zwei Weine im kleinen Glas als ersten Wein. Also ich werde Flo bitten, den als ersten zu beschreiben. Gibt es den Monastère de Saint-Mont 2021, eine rote Cuvée von der Winzergenossenschaft Plémont. Und im großen Glas, im Burgunderglas von der gleichen Genossenschaft von Plémont, der Tardif aus dem Jahr 2022. Auch ein roter.
Zwei Weine. Cheers, mein Lieber.
Cheers.
So, irgendwann kann man ihn nicht mehr aus dem Weg gehen. Kennst du das, wenn du dann so einen Freund hast und der hat irgendeinen Mist gebaut und du musst es ansprechen und du weißt, es wird die Freundschaft belasten und du schiebst das so lange raus und dann machst du es nicht, ne? Und ja, so war das mit dem Klimawandel. Ich wusste, es wird uns Hörer kosten.
Meinst du?
Bin ich mir ganz sicher. Deswegen habe ich das ja schon über ein Jahr vor mich hergeschoben. Also ich berichte jetzt über Recherchen, die über ein Jahr her sind. Egal. Lass uns über den Klimawandel reden.
Hey, juhu!
Das ist immer so vergiftet und ich habe überlegt, ob ich einfach nur über die Rechercheergebnisse zum Thema Wein rede, aber das kann ich irgendwie auch nicht, weil das geht dem Thema nur halb aus dem Weg, weil du ja doch irgendwie Behauptungen dann machst und dann kommen da wieder Leute. Also habe ich gedacht, wir machen es so. Fangen wir mal erstmal mit einer grundsätzlichen Erklärung an. Ich bin nicht in der Position, irgendjemandem von euch Vorhaltungen, Vorschriften zu machen, euch zu belehren, wie ihr euer Leben zu leben habt in Bezug auf den Klimawandel. Im Übrigen macht mir auch bitte keine Sprachpolizei. Dem Klima ist es natürlich völlig egal, das erwärmt sich nicht. Es ist die Erde, die sich erwärmt und wir schützen auch nicht das Klima, sondern wir schützen den Lebensraum des Menschen und so. Das können wir hoffentlich bitte alles einfach mal knicken. Wir nehmen die gängige Sprache, so falsch sie auch ist. Ich habe eine ganze Weile meine Familie genervt mit Klimaschutz. Ich habe zum Beispiel verfügt, dass wir nur zweimal im Jahr in Urlaub fliegen und so weiter. Und das war eine Zeit lang auch kommod und so. Aber dann habe ich irgendwann festgestellt, ich bin der Einzige, der so tickt in meinem Freundeskreis. Die Leute gucken wieder an, echt? Ihr fährt nur zweimal im Jahr in Urlaub? Und so. Und dann habe ich irgendwann meine Familie gesagt, Leute, ich bin jetzt nicht mehr auf der Bremse. Scheißegal. Die Menschheit reitet diese Welle. Wir haben irgendwie keine Lust, vom Brett abzusteigen. Und ihr dürft nicht mitsurfen, weil ich hier irgendwie den Familientyrann mache. Doesn't work that way. Deswegen bin ich überhaupt nicht mehr in der Situation, irgendjemandem die Leviten zu lesen. Ich mag aber nicht daneben sitzen, wenn Menschen, die das ernsthafter betreiben als ich, diskreditiert werden. Ja? Fake News, Hasskommentare etc., das ist nicht mein Ding. Und da müssen wir auch jetzt bei all diesen Folgen immer mal wieder drüber reden. Deswegen wird es in diesen Folgen, wir machen ja mehrere dazu, immer hauptsächlich um Wein gehen, aber immer auch ein bisschen um so einen Faktencheck, der mir am Herzen liegt, damit die Propagandamaschine nicht einfach so durchläuft, weil sie teilweise auch darauf ausgerichtet ist, dich und mich und euch, liebe Hörer, wirklich auch, ist das mal ganz hart zu vernichten. Also immer ein bisschen was auch aus der Kategorie, ich habe es mal recherchiert und so ist es, aber nie aus der erhobenen Zeigefinger. Reden wir mal über indirekte Emissionstransfers und dann reden wir direkt über meine Rolle darin, die ist nämlich die schlimmste von allen. Ich besitze eine Wohnung, also meine Familie, meine Frau und ich und meine Tochter, besitzen eine Wohnung in Spanien.
Yep.
Stahlbeton, das komplette Programm. Die ist in den Fels gesprengt, also nicht mit Dynamit, weil da war noch schon ein anderes Haus, das wäre sonst zusammengestürzt. Also so mit so dicken Presslufthammern haben die da irgendwie 500 Tonnen Stein rausgeballert, dann haben sie das weggefahren, dann haben sie 300 Tonnen Stahlbeton dahin gefahren, weil wir wollen ja einen unverbaubaren Meerblick und dann ist das da in den Hang gezementiert worden sozusagen. Für alle, die es nicht so ganz wissen, 38% der weltweiten CO2-Emissionen sind auf Gebäude zurückzuführen. 10% auf Bau, 28%. Da ist Verkehr ein Waisenknabe.
Beton,
boah, mega. Übrigens 60% des Mülls auch. Immerhin kann ich sagen, ich vermiete. Und da ich nicht der Meinung bin, dass zum Klimaretten dazu gehört, dass niemand mehr in Urlaub fährt, kann ich mich da so ein bisschen freisprechen. Aber in diesem schicken Komplex bin ich da die Minderheit. 80% der Wohnungen stehen 300 Tage im Jahr leer. Mhm. Ich erzähle das deswegen, weil es heißt ja immer so schön, hey, wir Deutschen können doch nichts machen, was den Klima. Wir sind 1% der Bevölkerung, 2% der Emissionen, was sollen wir schon machen? Grundsätzlich ist es sowieso schon mal krass, dass wir, obwohl wir nur 1% sind, 2% machen. Heißt nämlich doppelt so viel. Aber auch, wir sind ein Top-10-Land, wir sind Platz 6. Wenn wir das nicht machen, können die Top 5 auch sagen, machen wir nicht. Dann sind wir allerdings bei 70% der Emissionen, die irgendwie so ein bisschen zementiert sind. Die Chinesen! 1,1 Milliarden Leute. Ja, das stimmt. Nur meine Wohnung da in Spanien, die ist ja eingerichtet mit Möbeln, die überwiegend in Nordafrika und China zusammengeballert sind. Das ist dann per Transport irgendwie alles nach Barcelona, Valencia und wo die großen Häfen sind und dann da so rein. Mehr als die Hälfte meines lebenslangen CO2-Fußabdrucks wird gar nicht in Deutschland gezählt. Einmal im Jahr fahre ich da mit dem Auto hin, sobald ich die französische Grenze passiere, ist das französische Emission. Fahre dann über Luxemburg. Ich möchte gar nicht wissen, was die für CO2-Emissionen haben, ne? Weil da tanken ja alle.
Wahnsinnig hoch.
Es funktioniert nicht. Also 2%, nein. Es gibt Statistiken, wir haben 25% unserer Emissionen nach China verlagert. Und diese Wohnung, die ich da in Spanien habe, hat ungefähr den CO2-Fußabdruck von, weiß ich nicht, 500 Wellblechhütten, in der 1000 Inder leben. Die nämlich immer noch zu 70% oder sowas in Wellblechhütten leben. Also müssen wir gar nicht schön reden. Wir sind in Deutschland nicht bei 2%, wir sind wahrscheinlich so bei 2,5 oder sogar noch mehr. Wir sind übrigens Reiseweltmeister und alle unsere Tage im Ausland zählen als ausländische Emissionen. Das ist wie mit den Kofferraumexporten damals.
Genau, ja.
Also ehrlich bleiben. Ehrlich bleiben ist mir an dieser Stelle wichtig. Wir sollten nicht so tun, als ob wir gar nichts machen können. Ehrlich bleiben und das Klima entgiften, fände ich ganz schön. Klima meine ich nicht das Weltklima, sondern das Gesprächsklima. Und leider müssen wir deswegen gleich mit einem ganz, ganz schlimmen Post anfangen, weil als ich mich mit Wasser beschäftigt habe, lass uns heute über Wein und Wasser, Weinbau und Wasser und Klimawandel reden, habe ich von Professor Stefan Homburg, das ist einer dieser Scharfmacher, einen Tweet gelesen, August 23. Ich weiß auch gar nicht, warum der mir in die Timeline gespült worden war.
Der Algorithmus.
Ich, ja, der Algorithmus, was ich hart finde. Professor Stefan Homburg, den man auch tatsächlich als Schwurbelprofessor bezeichnet. Das ist so ein Finanzwissenschaftler von der Uni Hannover, der hat die Corona-Pandemie geleugnet und alles Mögliche. Ist aber nur so, Reichweite hat er. Er setzte damals einen Tweet ab, den ich kurz vorlese, nicht in voller Länge, aber es war so ein Dialog, den er geschrieben hat. Aktivist, wir leiden unter Dürre. Amt sehen wir nicht, alles normal seit 1991. Aktivist, unser Niederschlag sinkt im Trend. Amt, keineswegs, er steigt sogar seit 1881. Aktivist, aber nur wegen mehr Starkregen. Amt, der ist seit 1951 kaum verändert. Und dann sein Kommentar, Gehirnwäsche wirkt. Fake News werden allein durch stetige Wiederholung für wahr gehalten. Klima, Corona und Krieg sind aktuelle Beispiele für diese Manipulationstechnik, mit der ihnen letztlich das Geld aus der Tasche gezogen wird. Mit den Abermilliarden für Heizhammer, Impfstoff und Rüstung könnte man viel für Bildung und Soziales tun. Dann hat er dazu ein paar Grafiken mit eingebaut und auch teilweise verlinkt. Alle amtlichen Grafiken und viele weitere finden Sie beim Deutschen Wetterdienst DWD und dann hat er einen Link dazu gepackt. Und das müssen wir jetzt mal durchgehen, weil der Wein tatsächlich dir darüber mehr verrät als irgendwas anderes. Und jetzt sind wir endlich beim Thema Wein. Entschuldigt, dass ich das kurz loswerden musste.
Ich fand es nicht so lang. Das geht noch durch.
Aktivist, wir leiden unter Dürreamt, sehen wir nicht alles normal seit 1991. Wenn du diesen Links, die er da gepostet hast, folgst, und das zeigt eben auch einfach, dass er eine Agenda verfolgt und ein Lügner ist, dann steht da sofort drunter vom DVD, Sie sehen hier eine Aggregation von Daten von so und so viel tausend Messstationen. Und das Spannende und Interessante und Beunruhigende ist, für jede einzelne Messstation gilt für jeden einzelnen Messwert, dass das extrem nach oben und nach unten in die letzten 10 Jahre fällt. Egal ob längste Phase ohne Regen, längste Phase mit Regen, egal stärkster Regen, schwächster Regen,
Alles letzte 10 Jahre.
Ja. Alles letzte 10 Jahre. Das heißt also, die Aussage, sehen wir nicht alles normal seit 1991, steht beim DVD nicht, sondern das Gegenteil. Alles total unnormal. Seit 91, seit 99, seit 2019, völlig wurscht. Es dreht alles völlig frei. Andererseits, während ich die Geschichte schrieb oder kurz bevor ich sie anfing, endete eine Periode vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024, die als nassestes Jahr in der Geschichte seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung gilt. Also ist natürlich kein Kalenderjahr, aber das ist für Meteorologen jetzt nicht so spannend. Gleichzeitig aber eine Aneinanderreihung von 12 Monaten war, von denen keiner der nasseste war. Ich glaube, es war sogar so, dass keiner von denen auch nur in den Top 3 war. Völlig unvorstellbar. Du hast das Nasseste und du hast 0 Rekorde sonst.
Verrückt.
Verrückt. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil wir uns nämlich dann mit Winzer mal darüber unterhalten können. Also, erster Teil, alles normal seit 91, kein bisschen. Aktivist, unser Niederschlag sinkt im Trend, Amt keineswegs, er steigt sogar seit 1881. Können wir jetzt ein bisschen kleinlich sein. Professor Heiko Peth von der Universität Würzburg, den ich interviewt habe und lange gesprochen habe zu verschiedenen Themen in dem Kontext, sagte, das, was wir sehen als Plus ist noch kein Anstieg, weil es ist noch im Bereich der statistischen Anomalien, aber wir können uns darauf verlassen, dass wir mehr Niederschlag kriegen, weil das kannst du ausrechnen. Also wenn die Temperatur steigt, dann ist die Sättigungsgrenze für Luft höher und das kannst du sogar ausrechnen. Bei 1,5 Grad sind es, glaube ich, 6% mehr Niederschlag, die wir kriegen. Aber wir sind noch nicht da. Im Übrigen, sagte er auch, diese Grafik ist ein Witz, weil Deutschland ist ja keine geologische Einheit oder keine klimatologische, das ist eine politische Grenze. Das hat erstmal gar nichts damit zu tun. Er sagte, du darfst noch nicht mal den Durchschnitt bilden über Bayern, wo er sitzt. Ich habe, sagte er dann zu mir, die Zugspitze, die Wetterstation kriegt 3000 Liter Regen im Jahr. Und ich habe in Würzburg eine, da hatte ich zuletzt Jahre, da hatte ich nicht mal 300. Ich konnte die leider jetzt nicht finden, als ich online recherchiert habe, aber da er das Zitat freigegeben hat, gibt es die offensichtlich. Ich habe 500 für das Jahr 2020 in Würzburg gefunden. Das ist allerdings für ganz Würzburg. Und schon im letzten Jahr waren es 750, 50% mehr. Das ist ja eine ganz klitzekleine Varianz. Aber er sagte, diese 3000 an der Zugspitze und Würzburg, wenn ich das mittel, ja, und ich habe 1% mehr an der Zugspitze, sind das ja 10% weniger in Würzburg. Aber 10% weniger in Würzburg tun echt weh, weil 300, liebe Leute, es gibt in ganz Spanien keine Region, die nur 300 hat. Franken gehört zu den regenärmsten Weinanbaugebieten in Deutschland. Ja. Und dann sprach ich eben mit ihm und dann sagte er, ja, jetzt haben wir ja auch gerade wieder eine Dürre. Und ich habe mit ihm telefoniert irgendwann Mitte Februar letzten Jahres. Und dann habe ich auch gesagt, also Herr Peth, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie keinen Unsinn erzählen, aber Sie sind wahrscheinlich nicht überrascht, wenn ich jetzt irritiert bin. Wir sind hier mitten in dieser fetten Regenperiode und Sie erzählen mir schon Dürre. Also sagte Herr Botmann, an meiner Wetterstation hier in Würzburg City haben wir seit 17 Tagen, das war irgendwann im Februar, 0 Millimeter Niederschlag. Und jetzt raten Sie mal, wann wir das letzte Mal hatten. Und ich habe gelernt in dieser Recherche, die Antwort auf diese Frage, raten Sie mal, wann wir das letzte Mal hatten, ist immer die gleiche. Na? Nicht seit Beginn der Wetteraufzeichnung.
Genau, noch nie.
Noch nie. Nicht seit Beginn der Wetteraufzeichnung. 1855 beziehungsweise bestimmte Sachen werden erst seit 1951 erhoben. Was ist da jetzt eigentlich los? Spricht das jetzt wirklich gegen Dürre, diese ganzen Geschichten, mit denen alles ist riesig und es wird jetzt mehr? Und da reicht es, sich mit Menschen zu unterhalten, die das beruflich machen, zum Beispiel mit Winzern. Episode 1, letztes Jahr im Februar, war zufällig um die gleiche Zeit, bin ich nach Kloster Eberbach hochgefahren, zur Eröffnungsveranstaltung, habe ich hier, glaube ich, auch erzählt, der Rheingauer Gourmet-Woche. Und mit den Schönlebers. Also nicht Weingut Emmerich Schönleber, sondern Weingut FB Schönleber hatten wir auch hier hinterher im Podcast. Ein Sekt von dem, das Sektgut, Sekt und Weingut aus dem Rheingau. Und wir mache Smalltalk-Wetter. Ich so, hey, das läuft doch ganz gut hier. Es regnete, es war unangenehm, wirklich. Und weil es wirklich Dauerregen gab. Und er sagte, nee, ist nicht alles gut. Also was hatte jetzt ist ja das ganze Regenthema wieder ausgeglichen. Sagt er, nee, sagt er, ist nicht alles gut. Das ist im Prinzip so, als wenn der Regen nicht fällt.
Und er sagt, wieso? Wie?
Für unsere Zwecke fällt dieser Regen nicht. Und dann, wir hatten das Thema gar nicht auf Klima, aber ich fand das lustig, weil er war da sehr schnell beim Thema. Und sagte, ich kann es Ihnen ganz genau erklären. Wir haben jetzt, das war Februar, Sie sehen kein Bodenleben, keine Vegetation. Es läuft alles ab. Das, was nicht abläuft, dringt maximal 10 cm tief ein, weil wir haben eine Bodenverdichtung und kein Wurzelleben. Es läuft dann in den ersten 10 cm ab. Und Sie sind ja mit dem Zug gekommen, Sie haben ja gesehen, der Rhein steht bis an die Uferstraße. Mhm. Normalerweise haben Sie im Februar einen sehr niedrigen Rheinpegel, bis die Schneeschmelze einsetzt. All das würde normalerweise als Schnee fallen, es fällt aber nicht als Schnee und deswegen fehlt es nachher. Weil wenn das Bodenleben erwacht, haben Sie eine Schneeschicht, dann kommen die Krokanten, wie meine Frau immer so schön sagt, die Krokusse. Dann kommen die Krokusse und all das, gehen da durch. Natürlich läuft dann auch vieles ab über die Bäche und so, aber ein ganzer Teil dieses Schmelzwassers wird direkt verwertet, um den Humusaufbau sozusagen dazu fördern, um die ganze Wurzelmasse, die ganzen Gräser und so alles. So, wenn das jetzt nachher nicht regnet, wenn das kommt, dann fehlt das ganze Wasser. Das, was Sie hier haben, das ist für unsere Zwecke nicht gefallen. Mhm. Ist nämlich weg, wenn das anfängt. Ja, wir haben jetzt, was waren das? Es waren, glaube ich, 2 Grad in der Nacht und 6 Grad am Tag. Das Gras fängt an, bei 11 Grad zu wachsen. Keine Chance, es läuft einfach so ab. Es ist einfach nicht da. Aber in der Regenstatistik taucht es natürlich auf. Das zweite Beispiel war mit den Arnolds, Franken. Mhm. Es gab eine Zeit lang 2 Arnolds in Franken. Der eine ist jetzt aber raus im VDP. Also es war beim Niederfallen. Ehepaar Arnold. Unglaublich nette Menschen haben wir, glaube ich, auch schon 1-2 Mal hier erwähnt. Irgendwann müssen wir mal einen Wein von denen im Podcast nehmen.
Gerne.
Er ist aufgewachsen auf dem Hof, das ist der Hof seiner Eltern. Und er sagt, meine Großeltern haben einen Brunnen gebaut. Der Brunnen war immer supi schicki und 2003 in der großen Hitze ist er das erste Mal trocken gefallen.
Ja.
Und 2018 das zweite Mal. Und ich kenne das seitdem so ein bisschen und wir hatten immer einen Pegel von 3 Metern oder sowas. Mhm. Und wir haben uns unterhalten, ich weiß nicht genau wann. Dann sagt er, jetzt sind wir bei 3 Metern. Dann sage ich, so, alles gut. Dann sagt er, nein, das ist ja nicht schwierig. Sagt er, angeblich ist das hier gerade, oder das ist hier jetzt gerade die nasseste Periode seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Naja, wenn wir früher einen Dauerregen hatten, dann hatten wir 4 oder 5 Meter im Brunnen, dann ist der hoch bis an den Links. Wir sind jetzt da, wo der Normalstand ist. Da können Sie sich mal vorstellen, was da vorher gefehlt hat.
Ja.
Das wird nur nicht so erhoben. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn bei der nächsten kleinen Dürre gleich wieder alles den Bach runtergeht. Mhm. Das heißt, du musst dich nur mit Winzern unterhalten. Ich glaube, beide diese Winzermeister sind nicht in Geisenheim gewesen, sind etwas älter. Also es ist jetzt, also ich will die um Himmels Willen nicht diskreditieren, aber es sind keine Professoren für Wasserwirtschaft. Ja, die haben einfach so aus ihrem Alltag berichtet und gesagt, das sehe ich doch sofort.
Das ist, finde ich, eine ganz wertvolle Quelle, weil ich weiß, ich habe in der Pfalz auch am Hang gestanden mit einem Winzer und der wies mich auf die Windkraftwerke hin und sprach über die Windrichtung. Ich weiß es leider nicht mehr genau, welche Windrichtung es war. Es war, glaube ich, Südost vom Rheingraben her, ne? Nach oben. Und er meinte, diese Windrichtung gab es vor 10 Jahren nicht.
Das merke ich als Golfer ständig, dass ich Plätze spiele, die ich lange gespielt habe und auf einmal unter anderem auch hier mein Heimatplatz in Pankow. Da müssen wir nachher auch nochmal drüber sprechen, weil da merke ich auch einiges über Reden. Aber klar, als wenn du immer den gleichen Platz spielst, dann merkst du irgendwann, dass der Wind sich dreht.
Ja.
Und wir haben neue Windrichtung. Ja. Das merken wir hier in Berlin ja auch. Wir sind ja in Berlin regelmäßig eingefroren, wenn dieser sibirische Tundra-Wind kommt.
Genau.
Der kommt ja nicht mehr.
Die Eispeitsche, weg ist sie.
Gibt keine Eispeitsche mehr. Ich das erste Mal hier den Winter erlebt habe, da sind wir eingefroren. Das war 2013, 12, 13 kann, und seitdem nicht mehr.
11, 12 waren ganz harte Winter, da bin ich auch nach Berlin gezogen. Die waren noch so richtig minus 15 Grad, ja. Eis, richtig lange. Danach nie wieder.
Wir haben hier einen Rosmarinbusch mitten im Garten stehen. Der ist nicht windgeschützt oder sowas. Der ist mittlerweile 13 Jahre alt und hat Baumqualitäten, weil der nie erfriert. Aber der erfriert eigentlich bei minus 7, weil wir das nicht mehr haben. Gut, also diese anekdotische Betrachtung ist in Teilen durchaus sinnvoll. Und weil das so ist, wie die das da schildern, die Arnolds und die Schönlebers, haben wir in Deutschland den Dürremonitor, den der Herr Professor da einfach mal unterschlagen hat. Das ist ja auch ein amtliches Instrument, was vom DWD betrieben wird. Der DWD übrigens ist keine Company oder so. Der DWD ist eine Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums mit dem Auftrag, die Klimadaten für die Bundesregierung zu sammeln, auf das wir entsprechende Politik machen können. Die physikalischen Parameter sind relativ einfach, habe ich dann entsprechend erfahren, als ich mich unterhalten habe mit Menschen, die sich damit auskennen. 6% mehr Regen. Und trotzdem sieht es so aus, als hätten wir weniger Süßwasser im Moment. Ich habe mich unterhalten mit Hans-Jörg Seibert, Dr. Hans-Jörg Seibert von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Der hatte eine Untersuchung gemacht mit ein paar anderen Leuten, die in der Nature veröffentlicht war, und für viel Aufsehen gesorgt hat, weil er 170.000 Messreihen ausgewertet hat, über fast 70% der Grundwasserkörper des Planeten und alle die, die verfügbar sind. Mhm. Das sind dann die wichtigsten, weil natürlich sind über die wichtigsten Daten verfügbar. Aquifere nennt man die. Und
kannst du ein Beispiel geben, was ein berühmtes Aquifere wäre?
Ich habe keine Namen, aber das sind im Prinzip dann jeweils, die haben irgendwelche Namen, die wir nicht kennen. Es geht darum, Grundwasser ist wie Badewanne. Da gibt es irgendwo rechts, links, oben, unten eine Felswand und da kommt das Wasser nicht durch und deswegen hast du dann einen geschlossenen Körper, der entsprechend gegen andere abgeschottet ist. Deswegen hast du manchmal an einer Ecke noch Grundwasser und ein paar Kilometer weiter hast du keins mehr, weil da nicht alle miteinander verwoben sind und die haben irgendwelche schrägen Namen. Ich könnte jetzt einen raussuchen, weil einen habe ich tatsächlich da zitiert. Aber das fand ich in dem Artikel, das fand ich nämlich ganz interessant, der wurde untersucht und das Thema Weinbau wurde bei dieser Untersuchung nicht berücksichtigt. Da ging es um die Frage, welche Nutzung hat den größten Einfluss und dann ging es um Hülsenfrüchte, Getreide und so. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn der Weinbau? Und dann hat er zu mir gesagt, hat er mir die Untersuchung geschickt, vielleicht gibt es da keinen Weinbau. Und dann habe ich gesagt, doch, dieser Aquifer ist identisch mit der Deo Rueda. Mhm. Da gibt es genau 20, kann ich Ihnen genau sagen, weil du kannst es ja auf der Landkarte sehen. Das sind 20.000 Hektar und davon sind 12.000 bewässert. Wein wird so wenig bewässert, dass sie das nicht berücksichtigt haben. Mhm. Die Rebe braucht...
Das ist tatsächlich ganz wenig.
Ja, da kommen wir gleich noch genauer drauf. Ne? Wir greifen gerade vor. Ich habe hier ein kleines Skript, liebe Leute, um das alles sauber irgendwie aufzubauen. Also auf jeden Fall sagte Dr. Seibert, wir haben weniger Süßwasser in der Welt. Und er war dankenswerterweise so ein Typ, der auch mal Tacheles redet. Das ist ja das Problem der Wissenschaft in dieser ganzen Schwurbelwelt, dass die Wissenschaft immer genau ist. Er müsste eigentlich sagen, er hat gesagt, es sieht so aus, es gibt eine so und so große Wahrscheinlichkeit, weil da er ja 26% der Aquifere der Welt nicht untersucht hat, könnte ja sein, dass auf der anderen Seite sagt er, es sind ja nur die Unwichtigen. Und da müssten Rambazamba wildeste Sachen passieren, damit wir diese Minuswerte, die wir in den 74% da irgendwie gefunden haben, noch ausgleichen könnten. Die müssten platzen vor Wasser. Ja. Hätten wir vielleicht doch irgendwie gemerkt. Als ich ihn dann fragte, warum, könnte man jetzt denken, ja, ist ja auch trivial. Wir haben eine festgelegte Menge Wasser auf dem Planeten. Da kommt nichts von Außerirdischen dazu. Und wir geben auch nicht, wir sind keine Tankstelle für Außerirdische. Zumindest wissen wir das noch nicht so. Und es kannst ja nur entweder Salz- oder Süßwasser haben. Und die Meeresspiegel steigen, also gibt es mehr Salzwasser, also muss ja weniger Süßwasser geben. Aber das ist damit nicht gemeint, weil Schnee, Eis und Co. zählen da nicht sozusagen. Mhm. Und wenn alles Eis der Welt abschmilzt, dann steigen die Meeresspiegel über 60 Meter. Also so ein paar Zentimeter können auch einfach irgendwo ein paar geschmolzene Gletscher sein. Was ist damit gemeint? Es geht natürlich um diese Speicher, um die Aquifere und um verfügbares Wasser in Flüssen und so weiter. Und eine entscheidende Frage, die ich mir gestellt habe, und mich würde interessieren, ob du die Antwort kennst, vielleicht ist das ja jetzt alles im Himmel, weil gibt ja jetzt mehr Regen. Weißt du eigentlich, wenn wir jetzt vor die Tür gehen und wir schütten ein Glas Wein aus und das trocknet, der Wasserteil, trocknet und geht in die Luft, weißt du, wie lange das dauert, bis das als Regen irgendwo anders wieder runterkommt?
Boah.
Da hättest du mir alles erzählen können, von 5 Minuten bis 12 Jahre.
Ja.
Weißt du auch nicht, ne?
Wüsste ich auch nicht.
11 Tage.
11 Tage.
Da schafft es, wenn der Wind stark weht, es von hier immerhin irgendwo bis China oder was weiß ich was, aber es kommt nicht ganz um die Welt. Also bedeutet aber letzten Endes auch, dass es nicht so ist, dass jetzt deswegen weniger regnet, weil jetzt erstmal dieser riesige Speicher gefüllt wird. Da ist nur der Niederschlag von 11 Tagen in der Luft, maximal der Niederschlag von 11 Tagen. Das spielt also keine Rolle, sondern es ist die Art und Weise, wie der Regen fällt. Und da kannst du wieder sagen, früher als Kind war ich drin, und wollte nicht raus, weil es tagelang geregnet hat.
Ja.
Bindfäden haben wir das genannt.
Ja.
Und irgendwann musste ich raus, so mit Gummistiefeln und so, weil die Mutter sagte,
geh mal raus. Der Junge muss in die frische Luft.
Beim Golf kenne ich noch so Runden, wo es 4 Stunden durchgeregnet hat. Als ich hier jetzt abgebrannt bin, ich habe es ja schon mal erzählt, dass meine Kellyhalle abgebrannt ist, mein Regenanzug verbrannt. Ich habe bis heute keinen neuen gekauft. Das gibt es nicht mehr. In Berlin gibt es keine 3 Tage Landregen.
Nee.
Das ist ein großes Problem in Deutschland, auch mit der Verdichtung und so weiter.
Ja.
Dass es kaum noch Landregen gibt. Es gibt bestimmt auch Ecken, wo es Landregen gibt. Ich weiß nur gerade nicht, wo.
Ich muss mir auch nichts einfallen.
Angeblich hat es dieses Jahr in Berlin mal 3 Tage Landregen gegeben. Da war ich aber in Spanien. Und die Art und Weise, wie es regnet, hat sich verändert. Obwohl wir nicht mehr Starkregenereignisse haben. Wir wissen aus der Ahrtal-Katastrophe, dass die Intensität der Starkregenereignisse zugenommen hat.
Ja.
Und die Nicht-Starkregenereignisse auch. Was letzten Endes Seibold sagte, um ihn mal zu zitieren, die Art und Weise, wie Klima- und Wetterdaten bisher erhoben wurden, war nicht unbedingt ausreichend für die Art der Forschung, die jetzt gefragt ist. Eigentlich brauchst du nämlich die Regensekunden.
Mhm.
Und die sind nie erhoben worden. Und erst recht nicht in dieser über ganz Deutschland gemittelten von allen Wetterstationen, wo das Jahr dann angegeben wird. Was tatsächlich wahrscheinlich passiert ist, dass wenn es regnet, regnet es immer heftiger, weswegen immer ein etwas größerer Teil direkt in Flüsse geht, schneller im Meer ist. Die Zeit vom Himmel ins Meer über den Umweg, Grundwasser etc., die ist kürzer geworden und deswegen haben wir weniger Wasser für den Weinbau.
Klingt logisch.
Ja. Die Rebe braucht 500 Liter pro Jahr. Für ein Kilo Äpfel brauchst du 700 Liter, für ein Kilo Erdbeeren 280.
Mhm.
Kilo Trauben gibt niemand an, weil es geht ja dann irgendwie auch immer um den Ertragsreduktion. Also wenn du die Hälfte der Trauben wegschneidest, dann verringerst du den Wasserbedarf der Rege so gut wie gar nicht. Kommt aber an, wann du sie wegschneidest.
Mhm.
Das geht natürlich meistens dann doch über die Verdunstung. Die Traube dünstet am Anfang wenig Wasser aus.
Mhm.
Deswegen ist der Teil ein bisschen schwierig. Es gibt auch immer so Statistiken, 109 Liter für das Achtel Wein. Da sind leider diese extrem aufwendigen ganzen Spülvorgänge im Keller.
Mhm.
Wein machen verbraucht auch noch nicht viel Wasser. Also niemand kann dir genau sagen, was das pro Kilo ist. Aber die Rebe braucht ungefähr 500 Liter in unseren Breitengraden. Eine Buschrebe in Spanien, die allerdings auch eine Tonne Trauben liefert, braucht entsprechend mehr, hat aber natürlich, und das vergessen wir auch immer, es geht um die Pflanzdichte. Der Regen wird gemessen in Regen pro Quadratmeter.
Ja.
Das macht einen riesen Unterschied, ob du in der Champagne bis zu 10.000 Stöcke hast, einen pro Quadratmeter.
Klar.
Ob du bei uns bist zwischen 2.500 und 4.000
ja.
Stöcke, das heißt also 2.500 bis 4 Quadratmeter, oder ob du in Navarra bist, wo du teilweise alle paar Meter eine Rebe hast, die dann 200 Jahre alt ist oder 100
ein
Jahre
Busch.
Alt ist. So ein Busch, so ein riesiger Busch. Da hast du dann entsprechend 9 Hektoliter pro Hektar, weil auch nur tatsächlich ernsthaft da 150, 200 von diesen fetten Büschen stehen. Und an jedem hängen dann halt irgendwie, was weiß ich was, 7, 8 Flaschen. Dann geht es natürlich um die Konkurrenz, die Wasserkonkurrenz. Hast du eine Begrünung, hast du keine Begrünung?
Dann
nimmt dir was weg. Im Idealfall kann es dir also passieren, dass du viel, viel mehr Regen hast. Überall in Europa hast du mindestens 400 Liter Regen pro Quadratmeter. Wenn du jetzt alle paar Quadratmeter eine Rebe hast und die braucht 500 Liter, kannst du dir vorstellen, dass sie natürlich eigentlich genug kriegen. Die Frage ist, fällt es zur richtigen Zeit?
Mhm.
Da sagte mir dann Dr. Daniel Hessdörfer von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau, also von der LWG in Waldhölzheim, dass die Rebe ungefähr 100 Liter braucht, um durch die Reifeperiode zu kommen.
Hm?
Das ist nämlich das andere Besondere. Wenn du jetzt mit der Erdbeere vergleichst, die Erdbeere treibt aus, dann ist schon kein Regen mehr da. Also wenn du UN Well war, jetzt wo 90% der europäischen Erdbeeren gezogen werden, wird die Pflanze während des kompletten Vegetationszyklus und während des kompletten Vegetationszyklus der Traube, der Beere sowieso bewässert. 280
ja.
Liter pro Kilo heißt also wirklich auch Bewässerung komplett. Während die Rebe mit diesem sehr langen Vegetationszyklus in der Regel austreibt, wenn noch Regen fällt.
Ja.
Oder wenn noch Grundwasser, wenn der Boden noch komplett feucht ist und so weiter. Das heißt, bei den Bewässerungsprojekten in Deutschland zum Beispiel wird über 100 Liter Beigabe geredet. Und ich habe da mit einem Winzer im Languedoc geredet. Super, super heiß. Die reden auch nur über 100.
Ja.
Wir reden mittlerweile über die sogenannte Unterflur-Tröpfchenbewässerung. Das heißt also das, was ihr kennt, Tröpfchenbewässerung mit so einem Schlauch, mit so ein paar Pieksern drin, der jetzt immer eingebuddelt wird mittlerweile. Genau. Und dann kommst du mit 100 Litern tatsächlich durch die Reifeperiode, egal wo du bist.
Geht voll klar eigentlich.
Ist extrem wenig und man denkt sich, 100 Liter musst du doch irgendwo herkriegen. Vielleicht kann man ja erstmal Wasser sparen, ja? Also das wäre ja das Beste. Denn was mir der Schweizer Kollege sagte, ist, in den meisten Fällen ist der Grund für eine Erholung von Wasserständen in irgendwelchen Aquiferen eine Regulierung der Entnahme durch den Menschen oder ein aktives Zuführen von Wasser in das Grundwassersystem, beispielsweise aus Flüssen. Da gibt es ein spektakuläres Projekt, da haben sich die Schweizer und die Franzosen gezofft, weil es ist in Savoyen. Grundwasserspiegel sinkt grenzübergreifend. Gesagt, wollen wir uns jetzt hier dick streiten oder wollen wir was machen? Und dann haben sie so Erdöltechnik, Fracking-Technik genommen und pumpen jetzt aus einem schweizerischen Fluss im Winter kräftig Wasser in den Aquifer, in den Grundwasserkörper. Und dann können im Sommer alle nehmen, wie sie wollen. Wird einfach, und die Kosten teilen sie sich. Wird auf Schweizer Seite irgendwie da reingepresst mit Erdöl und Fracking-Technik. Und dann hat man keinen Streit mehr. Gibt allerdings nur ganz wenige Systeme auf der Welt, wo das schon praktiziert wird. Aber das ist eigentlich das Einfachste. Heiko Päth, Professor in Würzburg, sagte mir, wir können auf gar keinen Fall aus Grundwasser bewässern, wenn wir so Wein und sowas machen. Das machen andere Länder, machen das ganz häufig. Da wird ganz, ganz viel draus gemacht. Aber wir haben durch unsere dichte Besiedlung mit den vielen Städten, haben wir dann eine Konkurrenz zwischen Landwirtschaft und Trinkwassergewinnung. Das geht schief. Funktioniert nicht. Deswegen denkt da keiner drüber nach. Und wir haben das Problem, dass wir eine Klimaverschiebung haben, die dazu führt, dass wir in Mitteleuropa, das gilt nicht für uns in Berlin, aber Mitteleuropa, nicht Mitteldeutschland. Also diese ganzen, und das trifft ganz viele Weinanbaugebiete. Das geht in Rheingraben entlang, dann nach Franken und so weiter. Das werden mediterrane Niederschlagsverteilung. Das heißt, es regnet vor allem im Winter. Und die Lücken im Sommer werden nicht durch die Winterniederschläge aufgefüllt, weil eben zu viel abfließt. Das heißt, du musst erstmal Wasser sparen. Aber da sagte mir dann eben Hessdörfer von der bayerischen LWG, der genau dazu forscht. Sein Fachgebiet ist Boden- und Wassermanagement. Das Thema Erosion ist quasi abgehakt, und die meisten seiner Themen sind auserforscht. Ideale Einsäzeit, Begrünungsstrategien, Umbruch, wenn es darum geht, Erosion zu verhindern, Verdunstung minimieren, Wasserinfiltration. Also das, was ich eben sagte, im Februar geht nichts runter, weil dass du das so machst, dass möglichst, wenn es regnet, auch möglichst viel in den Boden runtergeht und so. Wenn es um solche Sachen geht, meint er, da ist die wissenschaftliche Grundlage vollständig erforscht. Da kannst du keinen Millimeter mehr rausholen. Ja. Das Einzige, was du noch holen kannst, das erzählte mir Professor Schulz, der Chef von Geisenheim, darf ich so sagen. Ne? Der Chef von Geisenheim sagte mir, es gibt ein Forschungsprojekt in Frankreich über Sommerschlafbegrünung. Es gibt Pflanzen, die in den Sommerschlaf gehen. Wenn es zu heiß wird, strecken die alle Viere von sich und tun so, als wären sie tot sozusagen. Machen nichts mehr. Und wenn dann der Regen wieder kommt, dann blühen die wieder auf. Das wäre ideal. Dann brauchst du die nicht umzumulchen und so weiter. Und wenn dann doch mal Regen kommt, dann hast du direkt wieder Boden. Da gibt es Versuche, es gibt aber keine kommerzielle Mischung, sozusagen Saatmischung, mit der man schon loslegen kann.
Kein Sack, den du kaufen kannst.
Genau, also beim Sparen gibt es kaum noch Potenzial. Bleibt nur Bewässerung. Das ist alles abgefahren. Du brauchst ja nur 100 Liter.
Sorry.
Also das waren wieder hier jetzt die Bayern, die sagten, wir kalkulieren mit einem Bewässerungsdurchgang von 8 Litern pro Woche über einen Zeitraum von längst 12 Wochen. Weil es geht nicht um den Austrieb, es geht nur um die Zeit der Reife. Und das deutsche Pilotprojekt soll ja in Bayern sein, soll, also in Franken natürlich, aber politisch in Bayern, soll entsprechend in Iphofen abgenommen werden und dann in Julius Echterberg und Co. dann überführt werden. Da wird ein künstlicher See gebuddelt.
Darüber haben wir, glaube ich, sogar schon mal gesprochen im Podcast.
Ich glaube auch. 500 Kubikmeter Wasser pro Hektar brauchen die nur. Und es sind 200 Hektar, die betroffen sind. Und in einem Jahr verbrauchen die dann für ihre ganze Bewässerung so viel wie eine ähnlich große Salatzucht in 2 Tagen. Aber Salat ist halt Grundnahrungsmittel. Und den Winzern geht es ja noch nicht so schlecht. Und deswegen sagen alle, das müssen sie selbst bezahlen. Die können das aber nicht bezahlen. Und die Winzer sagen, und das sagen dann auch die Lokalpolitiker, ja, aber die Winzer bringen den Tourismus. Die Winzer haben eine Folgeindustrie, Salatzucht nicht. Keiner kommt hierher ins Salat Valley und sagt, guck mal, ey, ist das Rucola? Wow.
Ne? Guck mal, den Endivien-Salat.
Machen Fotos,
super Anlage, Schatz. Lass
uns ein Selfie machen. Die ursprüngliche Idee, man pumpt das aus dem Bodensee da hoch, Aber der Bodensee hat mittlerweile auch solche Wasserstandsprobleme, dass da die wissenschaftlichen Berater dem Freistaat Bayern gesagt haben, lasst es. Die andere Idee war, wir machen es aus dem Main. Aber das Problem bei den schiffbaren Flüssen, vor allem Main und Mosel, die haben Staustufen. Und wenn du jetzt oben bei Ebhofen was rauspumpst, dann verlangsamt sich die Flussgeschwindigkeit, die Fließgeschwindigkeit, weil das ja immer von Staustufe zu Staustufe geht und auf einmal kommt von oben nichts mehr nach, dann muss unten also auch ein bisschen gedrosselt werden und dann verlangsamt sich die Fließgeschwindigkeit und dann heizt sich der Fluss auf und dann sterben die Fische. Deswegen darfst du im Sommer nicht entnehmen.
Das heißt, du müsstest einen Stau, ich glaube, dass das auch die Grundidee war. Ne?
Genau, die wollen einen See im Weinberg bauen.
Genau, und der wird im Winter befüllt.
Damit genau. Und dann im Sommer wird es dann hochgepumpt und dann wird es beregnet.
Und ich kann mich erinnern, als ich darüber im Podcast geredet habe, scheitert es auch daran, dass irgendwelche Dörfer...
Die Pipeline nicht durchgehen
die Pipeline wollen,
das kriegt man aber hin.
Genau,
Das Problem ist eher, dass es den Winzern offiziell noch gut genug geht. Im Moment haben die das Problem, dass sie sagen, hey, ich habe den Keller voll mit Wein und alle paar Jahre habe ich die Dürre. Ich habe auch das Geld nicht. Das wird wahrscheinlich nicht werden. Also eigentlich müsste der Staat diese Projekte vollständig bezahlen. So wie er Straßen baut und das dann über Steuern wieder rein und muss halt eine Weinsteuer machen und dann wird das, oder was weiß ich was. Man muss sich irgendwas einfallen lassen, aber dieses Projekt wird so wahrscheinlich jetzt im Moment nicht zustande kommen, weil die einfach kein Geld haben. Und diese Genügsamkeit der Rebe ist durchaus ein Problem. In den mediterranen Regionen ist es zum Beispiel so, es ist selten der ausbleibende Regen, der den zu schaffen macht, denn der blieb schon immer aus. Sondern es ist einfach die Entnahme durch andere Obstbauern aus den Aquiferen, aus den Grundwassersystemen, weil die einfach mehr Geld oder weil deren Existenz noch mehr daran hängt. Ein Winzer braucht unter Umständen nur alle 3-4 Jahre. Unvergessen, der Vater von Johannes Hasselbach hat nach 2003 eine Beregnung eingebaut, also eine Bewässerung eingebaut in seinen Weinberg im Niersteiner Roten Hang. Die haben die 2018 das erste Mal wieder gebraucht. In 2011 konnten sie, glaube ich, auch. Hat er aber einmal eingebaut, weil das geht jetzt immer so weiter. Ging es natürlich nicht. Und deswegen haben die das Problem, also dieses ganze Bewässerungsthema ist scheitert in Anführung daran, dass sie nur 100 Liter pro Rebe brauchen über den Zeitraum von 12 Wochen und das auch nur alle 2 bis 3 Jahre. In Deutschland und in vielen anderen Regionen auch. Wenn wir über das Langdock reden würden, dann wäre es ganz traurig und ganz schlimm. Das machen wir auch mal. Dann reden wir aber über Hitze. Aber im Moment ist es so, dass der Wein sich nicht unbedingt so sehr für Bewässerung anbietet und Wassermangel ist echt ein großes Problem, obwohl wir nur über eine kleine Menge reden und obwohl wir eben tatsächlich mehr Regen haben werden, aber der Dürremonitor ist keine spinnende Idee. Wir haben eine Vegetation, die nicht darauf eingestellt ist, dass es den ganzen Sommer über nicht regnet. Nirgendwo. Auch unsere ganzen Nutzpflanzen und so und unsere Zierpflanzen sowieso nicht.
So.
Wein.
Wein 1 im großen Glas.
Können wir bitte erst über den im kleinen Glas reden?
Ja, können wir machen. Da bin ich flexibel. Wein im kleinen Glas. Das ist bei mir Wein 2. Ist schon fast leer. Ich habe ein bisschen angelassen.
Weil er ganz schön lecker ist, ne?
Ja, ist wirklich lecker. Ist rot. Hat für mich ein bisschen so eine Cabernet-Nase. Bisschen Johannisbeer, aber nicht so Cassis, eher ein bisschen Rot-Johannisbeere. Noch viel Tannin, vor allem als das frisch im Glas war, hatte das noch ordentlich Gerbstoff und röstig, also ist noch eher jung. Ich finde insgesamt fruchtmäßig eher ein bisschen zurückgenommen. Ich finde, das ist jetzt nicht so vollfruchtig, es kann aber auch am Alter liegen, dass die Tannine da vielleicht ein bisschen drüber gehen gerade. Ich bleibe so ein bisschen bei meiner Cabernet-Anmutung. Ich mag das ganz gerne. Ich finde es sehr gut balanciert. Es bekommt in der Frucht am Gaumen dann später so ein bisschen Pflaume dazu. Das heißt, es könnte vielleicht auch Rebsortenmix sein. Vielleicht was Klassisches aus Frankreich habe ich mir notiert. Da wäre ich so ungefähr. Ist auf jeden Fall jung, schätzungsweise so 21, 22 so ungefähr. Ich sag mal, Frankreich, Cabernet in der Cuvée.
So. Okay.
Man kann ja auch mal einfach sich trauen,
ja,
Sachen sagen. Ne?
Sehr gut.
Wein 2 hat ein bisschen eine funkigere Nase. Erst war sie ein bisschen brausig und dann bekommt sie viel Pfeffer. Und ich bin eigentlich ziemlich schnell an diesem Punkt, wo ich ganz oft bin, wenn ich so eine Nase habe, dass ich überlege, ist es Cabernet Franc oder Syrah?
Ja.
Weil die Nase da manchmal so ähnlich ist und ich da mich immer so ein bisschen entscheiden muss.
Genau, und wenn es nach Pfeffer schmeckt, dann muss es sein Cabernet Franc oder Syrah? Was ist
Syrah.
Das ist Syrah.
Genau, und ich war auch eher beim Syrah. Es hat eine schöne Johannisbeernote für mich. Ist auch noch jung, auch noch Tannin. Finde ich auch extrem elegant. Ich mag es auch sehr, sehr gerne.
Ja.
Sehr schlank. Ist überhaupt nicht so ein Muskel-Syrah, ne? Sondern ist eher was sehr Elegantes, aber trotzdem sehr Rebsortentypisches. Das mag ich. Ist ein bisschen rustikal, aber auf der angenehmen Art. Ne? Also ist jetzt nicht so durchgeprügelt, geschönt. Finde ich super.
Ja.
Mag ich sehr gerne.
Schön. Dann löse ich das mal auf und hole mal die Flaschen. Ich bin sehr froh, dass du das so siehst. Es ist in Teilen richtig, in Teilen total falsch.
Das ist auch mal. So muss sein.
Beim total falschen Teil bist du richtiger als beim richtigen Teil. Klingt das kryptisch? Das ist gut.
Ja.
Also fangen wir mal an, wo du richtig bist. Beim Cabernet. Beim Cabernet bist du richtig insofern, als das Cabernet drin ist. Es ist allerdings eine Cuvée, in der Cabernet ganz klar in der Minderheit ist. Es ist ein bisschen Cabernet dabei, aber Cabernet hat ja diese Eigenschaft, dass das dann tatsächlich schnell mal dominant wird in der Nase vor allem.
Absolut, ja.
Monastère de Saint-Mont. Es ist ein Saint-Mont DOP, das ist also Gascogne. Wir sind hier bei dem Erzeuger Plémont. Plémont ist eine Genossenschaft, die Genossenschaft aus Saint-Mont.
2021, ja, ja, okay.
Ja. Ja. Ist also ein Cuvée aus Tannat.
Tannat.
In der Hauptsache.
Ah, geil.
Und dann kommt Cabernet dazu. Und es gibt eine dritte Rebsorte, die muss ich aber nachgucken, die können wir nicht merken.
Da kommt der Gerbstoff her.
Genau, das ist Absicht.
Ja.
It's not a bug, it's a feature, würde man an der Stelle wohl sagen. Es ist ein Wein, der als dritte Rebsorte Pinot. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine lokale
noch nie gehört.
Rebsorte oder ein lokaler Dialekt ist. Also, es ist auf jeden Fall in der Hauptsache Tannat und der Cabernet fügt etwas Funkiges hinzu.
Spannend, da kommt das Tannin her. Ich trinke so wenig Tannat.
Genau.
Dann wäre ich vielleicht drauf gekommen, weil es ist, denke ich, typisch. Also ein typisches
Tannin. Das zweite ist eine Rebsorte, die heißt Tardif.
Hm.
Und ich glaube, so wie wir ihn hier haben, kannst du ihn nicht kaufen. Und das ist schade.
Das ist wirklich schade, super.
Weil, jetzt müssen wir darüber reden, warum wir das alles hier haben. Ich war in der Gascogne bei Plémont, die haben mich eingeladen. Plémont ist der größte Erzeuger dort. Plémont hat in der Appellation Saint-Mont 50% der Stimmen. Es gibt nämlich genau zwei Erzeuger, Plémont und einen Privatmann.
Okay.
Der Privatmann hat 3 Hektar und die haben die anderen 99,7% der Fläche. Und sie machen einen Wein, Saint-Mont, den wir hier haben, als Cuvée aus Tannat mit Cabernet und 1, 2, 3 anderen Sachen. Und das ist ein sehr schöner Wein und sie machen das sehr, sehr gut und sie sind sehr, sehr erfolgreich. Sie sind eine Dachgenossenschaft. Sie sind aus dem Zusammenschluss von einigen Genossenschaften entstanden und haben in der Zwischenzeit noch andere Genossenschaften mit aufgesogen. Wir haben das hier schon mal gehabt mit der Udaka aus Portugal.
Ja.
Das heißt, sie machen auch tatsächlich nur ein paar eigene Weine, aber im Wesentlichen hast du sonst häufig eine Bündelung von Vertriebsinteressen. Sie sind unglaublich gut. Sie sind wahnsinnig erfolgreich. Entschuldigung, die Katzen machen hier gerade Krach.
Randalieren da.
Sie haben alles, was sie bisher übernommen haben, in Gold verwandelt.
Mhm.
Wir haben so ein
ist aber auch gut hier, ja.
Und die sind so wunderbar unkompliziert. Die haben Schematze und mich eingeladen zu einer Reise, in der es um Klimawandel ging und um neue Rebsorten und um alte Rebsorten im Klimawandel und so weiter. Und haben einen Vertriebsmanager, der in Deutschland lange Zeit für einen erfolgreichen Frankreich-Weinvertrieb gearbeitet hat, als Büroleiter in Düsseldorf. Der spricht also fließend Deutsch und ist auch Halbdeutscher, soweit ich das erinnere. Und es war komplett no bullshit. Wir haben über Marktthemen gesprochen. Wir haben deren ganzen Kanon an Basiswein nie ins Glas bekommen. Die machen den Flore d'Artagnan. Der wird in Deutschland, glaube ich, über Jacques Wein Depot millionenfach verkauft. Die machen 95 Millionen Flaschen oder sowas.
Crazy.
Wir mussten uns mit dem ganzen Basiskrams nicht beschäftigen. Wir haben die historischen Weinberge besichtigt, wo die ihre alten Weinrebsorten wieder entdeckt haben. Die haben diesen Tardif entdeckt. Es gab noch genau zwei Stöcke. Ich stand vor den beiden. Ich habe ein Foto gemacht, sozusagen ich und die beiden alten Tardifs. Und haben den dann rekultiviert mit verschiedenen anderen, haben ein ganzes Kältehaus gebaut für diese ganze Mikrovinifikation, weil die sich Sorgen machen um den Klimawandel. Die Gascogne ist arschkalt. Ich wusste das nicht. Als mir Olli vor Jahren hier einen Wein eingeschenkt hat und sagte, das ist ja Cool Climate, da dachte ich, naja, was ist denn jetzt schon Cool Climate? Und dann war ich da und wir haben mal eine Folge über den Einfluss des Meeres gemacht. Wir können auch mal eine Folge über den Einfluss von Gebirgen machen. Wir sind in den Ausläufern der Pyrenäen, obwohl wir näher an Bordeaux sind als an den Pyrenäen. Es zieht da jede Nacht kalt rüber und wir waren dann essen draußen und um 21 Uhr bin ich hoch aufs Zimmer gegangen, habe mir einen Pullover geholt und dann sagte mir unser Ansprechpartner, ein warmes Jahr, ein heißer Jahrgang bei uns ist, du hast 10 Nächte, an denen du um 11 noch im Polohemd draußen sitzt.
Ne, verrückt.
Es wird so kalt und es kommt von den Pyrenäen, es kommt so kalt runter und er sagte auch, hey, und auch was ihr so über die Biskaya hört und so weiter und mit Biarritz und Schick und Sommer und so. Ja, aber das ist ein ganz kurzes Ding. Und jetzt bin ich auf der Rückreise aus Spanien, waren wir in San Sebastian und die Leute lagen am Strand, aber keiner war im Wasser. Und dann haben wir gesagt, 17 Grad und eine Bucht weiter sind die ganzen Surfer in meterdicken Neopren und so. Es ist so kalt und es geht das Licht aus und bam, ist die Temperatur nur auf 17 Grad, weil das Meer die 17 Grad hat. Aber eben auch im Juli, wir waren absolut im Hochsommer da und es ist jede Nacht. Und wenn es regnet, es hat dann einmal geregnet, ziehst du dir sofort die Jacke an, sobald der Himmel zu ist. Und du bist ja 100 Kilometer von den Pyrenäen entfernt. Man wundert sich, wie schnell die Kälte da durchrauscht. Mhm. Ja, ich hatte das schon mal erzählt, als wir einen Wein aus einem kleinen Anbaugebiet in Australien von Six Brothers hier hatten. Mhm. Da haben wir mal so die Runde um die Welt gemacht, wo das Meer so ein Kühlen hat. Es ist da, sind es die Pyrenäen und es ist arschkalt. Wirklich. Jede Nacht 16, 17, 18 Grad. Und entsprechend haben die ein ganz austariertes System. Und der Klimawandel haut da voll rein und der Tannat reift aus, ist eine cool kleine Sonne und geht im Alkohol richtig schnell hoch. Und sie brauchten was, sie müssen was machen. Und dann haben sie gesucht und sie haben den Tardif gefunden, sie haben auch andere Sachen gefunden und ich schreibe da auch nochmal was drüber im Blog. Und das Faszinierende am Tardif ist eben, es ist die zweite Rebsorte auf der Welt, die Rotundon enthält. Rotundon ist das Molekül, das den Syrah nach Pfeffer schmecken lässt. Mhm. Und für alle die immer mal nach Beispielen suchen, wenn es heißt so, das kann doch nicht nach Apfel schmecken, da ist ja kein Apfel drin. Nee. Rotundon ist übrigens auch das Molekül, das Pfeffer nach Pfeffer schmecken lässt. Mhm. Es ist einfach Pfeffer im Syrah sozusagen. Und bisher gab es eine Rebsorte, die Pfeffer hat, also Rotundon, nämlich Syrah. Jetzt gibt es eine zweite und das ist Tardif. Das Spannende am Tardif allerdings ist, und das ist so eine Laune der Natur, weil wir ja auch mal was Schönes erzählen wollen. Und das ist so wunderbar. Je wärmer das Jahr, desto geringer der Rotundon-Eintrag im Tardif. Es ist aber eine sehr spätreifende und sehr leichte Rebsorte. Und sie wird jetzt rein verschnitten in den Sentiment. Das ist durch. Die Appellationsregeln sind geändert. Mussten sich auch nur zwei Leute ändern. Einigen. Ich nehme mal an, sie haben dem anderen gesagt, hey, wir pflanzen dir ein paar Stöcke oder wir geben dir was ab.
Ja.
Und der macht jetzt also den Wein leichter. Je wärmer das Jahr, desto mehr Tardif brauchst du für den Sentiment, desto weniger Rotundon ist im Tardif, sodass du einen mittleren Pfeffereintrag hast. Hast du ein kühles Jahr, hast du viel Rotundon im Tardif, brauchst aber auch nur wenig, weil ja dein Tannat auch im Alkohol nicht durch die Decke gegangen ist. Das heißt, sie sind jetzt in der Lage, ein gleichbleibendes Rotundon-Level zu haben. Sie werden jetzt einem Wein, von dem sie selber, und das war das Nette, weil es so No-Bullshit-Typen sind, die sagten, unser Problem ist doch, dass das Saumon kein Profil hat. Es ist ein Tannat, es gibt viele Tannats, es ist ein Tannat-Cuvée, mal mit mehr, mal mit weniger Cabernet, auch je nachdem. Und jetzt werden wir der Pfefferwein sein. aber nicht Syrah. Wir werden der einzige Wein auf der Welt sein, sozusagen, der so ein Profil hat, mit einem stark, viel stärkeren Tannin als entsprechend der Syrah. Cool Climate, hohes Tannin, wiedererkennbares Pfefferaroma. Das wird uns Gutes tun.
Mega spannend.
Super spannende Geschichte, fand ich.
Und auch super spannender Wein.
Ja, ich habe jetzt nicht gleichzeitig noch einen Weißen einschenken wollen. Die haben auch noch einen verborgenen Sauvignon Blanc Klon geholt, der mega intensiv ist. Mhm. Und da ist es ja so, das ist so cool, dass die ihren Sauvignon Blanc ja in der Regel chaptalisieren. Ja. Sauvignon Blanc reift da auf 11 Grad Alkohol. Damit kannst du ihn aber nicht verkaufen, obwohl alle Leute Low Alkohol wollen. Aber 12 sollen es dann schon sein. Und da haben sie jetzt einen, der Klimawandel hin oder her tatsächlich in den kühlsten Weinbergen ausgepflanzt wird. Und sowas von Geschmacksexplosion ist faszinierend. Also diese Reise war der Hammer. Und dieser Tarif, Leute, guckt mal, vielleicht, sie wissen noch nicht, was sie damit machen. Das ist jetzt, glaube ich, für uns gefüllt, 22. Denn wir haben ihn aus dem Fass probiert.
Ja.
Es gibt den auch aus 24, haben wir ihn probiert, da schmeckt er fürchterlich.
Das kann ich mir vorstellen.
Cool Climate, da war, das 24 war ganz kalt und ganz und dann, viel Pfeffer.
Und so viel Pfeffer, weil das ist selbst in dem Wein ist schon eine intensive.
Deswegen muss man das eigentlich mal getrunken haben. Ja. Das ist so, wo du denkst, du musst. Und dann, es war mir so peinlich, deswegen habe ich den anderen dazugenommen, damit ihr was habt. Ich kann nur Werbung für die machen, weil die so, also Unbezahlte, weil die so freundlich waren zu uns, weil die uns so no-bullshit-mäßig, die haben sich eine eigene Winery hingebaut für diese Mikrovinifikation. Vielleicht haben wir die Minute noch. Die haben eine Biologin eingestellt mit allen wassergewaschenen Pflanzenbiologen, die alles wusste darüber. Die war ganz jung, frisch von der Uni weg eingestellt. Die war so richtig mit Mikrobiologie und Biochemie, das komplette Programm. Die hat 4 Monate gebraucht, dann war die Winzerin, weil die diese ganzen Prozesse natürlich alle irgendwie durchdrungen hat. Dann haben sie der eine eigene Halle gebaut für die Mikrovinifikation. Das war total spektakulär. Mhm. Die war nämlich am Ende der Corona-Pandemie, gab es ein Mittelstandsförderprogramm in Frankreich, hatte Macron aufgelegt. Da konntest du, wenn du nur lokale Handwerker beschäftigst, konntest du irre Fördergelder abziehen. Und die sind der größte und absolut prägendste Industriebetrieb, mal 30 Millionen Flaschen in der Region. Die kennen alle ihre Leute, die haben gesagt, ja, machen wir. Dann bauen wir diese Kältehalle mit Anwohnern. Die mussten eine Ausnahme beantragen. Die Tanks sind alle aus Italien.
Spannend.
Und zwar deswegen, weil es in Italien einen Hersteller gibt, das ist der einzige Hersteller auf der Welt, der begriffen hat, dass es sinnvoll ist, wenn alle deine Tanks von 300 bis 100.000 Liter den gleichen Einfüllstutzen haben.
Jo.
Und die haben jetzt so ein riesiges, geiles, halbrundes Ding gebaut, wo oben begehbar, das kennt wer schon mal in großen Weinmühlen war, kennt das. Und die haben eine Traubenmühle, das geht alles in so eine Bütte. Diese Bütte wird mit einem Seilzug nach oben gezogen und dann wird es von oben in die Tanks gefüllt. Und diese Tanks sind zwischen 5.000 und 300 Liter. Aber sie haben alle den gleichen Einfüllstutzen und deswegen kannst du das alles damit machen. Und es gab witzigerweise keinen anderen Hersteller auf der Welt, der ihnen das liefern konnte. Sie hätten also 3 verschiedene Systeme haben müssen. Ja. Das einzige Ausnahme sind die 100 Liter Tanks. Die müssen sie von Hand befüllen, aber das geht auch schnell. Es sind 5 Eimer.
Ja.
Also ganz spektakulär. Und dann haben sie gesagt, jetzt nehmen wir noch unsere 3 Prestige-Cuvées, die wir machen. Die machen 3 Prestige-Weine und die ziehen wir hier auch rüber. Und die Frau war so fit, dass sie die gleich zur Kellermeisterin dafür gemacht hat, für ihre besten Weine, weil die das eben auch sehr schnell begriffen hat. Und dann sagt uns eben der Sales-Chef, sagt er, hey, das andere ist eine Weinfabrik. Wir sind ja auch stolz drauf, dass wir 30 Millionen Flaschen oder sowas machen. Wir sind ja auch sehr erfolgreich. Aber wenn jetzt einer kommt und will unseren 60-Euro-Wein und ich führe den da durch, ich habe nie was gehabt. Und jetzt haben wir hier in dieser Halle der Mikrovinifikation, die sie hinten an ihre Vinothek rangebaut haben, wo die Leute das kaufen können. Durch Fenster können die da reingucken. Sieht alles super knorke aus. Und noch so ein mega fancy Fasskeller da drin gesetzt. Ja, und du denkst so, oh, alles Handwerk hier. Und das haben die mega offen gespielt, total nett. Aber sie machen ihre 3 Prestigeweine da dann auch noch drin. Das war eine so spektakuläre Reise. Man kann so viel lernen, wenn man reist. Also vielleicht gibt es den ja irgendwann mal. Wir sagen Bescheid, wenn es den Tardif zu trinken gibt. Tardif 22, das ist der absolute Mega-Wein.
Danke.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.